Die Zelle war ein 2x2 Meter großer Betonwürfel. Kalt, feucht und fensterlos. Man hatte Sean die Kleider abgenommen und ihm befohlen, sich in Hab-8-Stellung in die Ecke zu stellen. Nach 6 Stunden war er erschöpft und hockte sich auf den Boden. Sofort flog die Zellentür auf und Hände zogen ihn wieder in die Höhe. 1 Stunde später, als seine Beine taub wurden, hockte er sich erneut nieder. Und so wiederholte sich das immer und immer wieder. 22 Stunden später gestattete man ihm endlich, sich auf seine harte Pritsche fallen zu lassen. Nachdem er dort jedoch nur 1 Minute gelegen hatte, traf ihn ein Schwall kaltes Wasser ins Gesicht. Dann wurde er gezwungen, sich auf die Kante eines stählernen Stuhls zu setzen, der auf dem Boden festgenietet war. Wenn er sich auch nur 1 Millimeter bewegte, flog die Tür wieder auf und er wurde in die ursprüngliche Position zurückgezwungen. 1 Stunde später saß er so knapp auf der Kante, dass er kaum noch auf dem Stuhl bleiben konnte. Nach 5 Stunden verkrampften sich seine Muskeln. Nach 10 Stunden erbrach er alles, was er im Magen hatte. 16 Stunden später erlaubte man ihm schließlich, sich in seinem eigenen Erbrochenen aufs Bett zu werfen. Man gab ihm einen Becher Wasser, aber nichts zu essen. Kaum war er eingeschlafen, flog die Tür mit lautem Knall wieder auf und er wurde mit Schlagstöcken in die Seite geschlagen. Man befahl ihm, wach zu bleiben. Als er erneut einzuschlafen drohte, wiederholte sich das Ganze. 2 Tage lang ging das so, bis er schließlich zusammenbrach und als zuckendes Bündel am Boden lag. Noch 3 weitere Tage war Sean gezwungen, in Hab-8-Stellung zu stehen oder sich auf die Stuhlkante zu hocken. Er bekam kaum etwas zu essen und 1 Becher Wasser war seine einzige Ration am Tag, gerade genug, um ihn am Leben zu erhalten. Ohrenbetäubende Musik wurde ohne Vorwarnung in seine Zelle gelassen und dröhnte stundenlang. Auch leiteten sie Strom in seine Zelle, so dass er jedes Mal einen leichten Schlag bekam, sobald er sein Bett, die Wand oder bestimmte Stellen am Boden berührte. Schließlich kauerte er nur noch zitternd in einer Ecke und hatte Angst, sich zu bewegen. Sein Bauch war leer und sein Geist drohte zu zerbrechen. Als die Zellentür sich öffnete, begann er zu schluchzen. Er hatte Angst vor dem, was sie ihm als Nächstes antun würden. »Hallo, Sean. Willst du jetzt ein braver Junge sein?«, fragte Valerie. »Deine Freundin haben wir nie zum Weinen gebracht.« Sean schaute mühevoll auf. »Wo ist Michelle?« »Darüber solltest du dir nun wirklich keine Sorgen machen, oder, kleiner Mann?« Als Sean diese eiskalte Frau anschaute, ihr arrogantes Gesicht, wurde die Furcht von Wut verdrängt. Sean drückte die Hand an die Wand, um sich abzustützen. Und ehe jemand reagieren konnte, stieß er sich ab und war über ihr, die Hände um ihre Kehle gelegt. Er wollte sie einfach nur töten. Wachen zerrten Sean von Valerie herunter und stießen ihn in die Ecke. Als er sich wieder aufsetzte, stand Valerie an der gegenüberliegenden Wand. Sie wirkte gefasst, doch er konnte die Angst in ihren Augen sehen. Und dieser kleine Triumph war alles, was er im Moment brauchte. »Wenn du glaubst, bis jetzt sei es schlimm gewesen«, zischte sie, »dann warte nur ab. Oh, ist Michelle. Du solltest dir keine Sorgen darum machen. Sie ist meine Partnerin und Freundin. Aber ich nehme an, so etwas wie Freundschaft und Partnerschaft ist dir unbekannt.« Er schaute zu einem der Wachmänner. »Hey, Junge, du solltest hoffen, die Dame hier nicht zu verärgern. Sonst nennt sie dich vermutlich noch einen Spion und foltert dich, und du könntest nichts dagegen tun.« Der Mann schwieg, doch Sean sah einen Hauch von Zweifel in seinen Augen. Sean drehte sich wieder zu Valerie um. »Wo ist Michelle, du Schlampe?« »Ich sehe schon. Wir werden noch eine Menge Arbeit mit dir haben.« »Ich habe Freunde bei der CIA. Die Agency hat das hier nie im Leben sanktioniert. Dafür wirst du im Knast verrotten.« Valerie schaute ihn kalt an. »Ich tue nur meinen Job. Du bist der Feind. Du bist hier eingebrochen. Du bist ein Spion. Du bist ein Verräter. Und du bist voll Scheiße. Wir haben sogar Beweise dafür, dass du an Drogenschmuggel beteiligt warst. Oh, und das kommt ausgerechnet von dir. Wenn wir mit dir fertig sind, wirst du uns alles sagen, was wir wissen wollen. Ihr könnt mich durch Folter vielleicht zwingen zu sagen, was ihr hören wollt. An der Wahrheit ändert das nichts. Und was wäre das für eine Wahrheit? Dass du wahnsinnig bist! Valerie wandte sich dem Wachmann zu. Nehmt ihn richtig hart ran. Ehe der Wachmann reagieren konnte, öffnete sich die Zellentür und ein anderer Mann im Anzug kam herein, gefolgt von zwei Bewaffneten. »Was machen Sie denn hier?« fragte Valerie schroff. Der Mann im Anzug antwortete. »Ian Whitfield hat mich geschickt, um Ihnen Instruktionen zu erteilen.« »Instruktionen von Whitfield? Er hat keinerlei Autorität über mich.« »Whitfield vielleicht nicht, aber diese Person hier.« Er reichte Valerie eine Notiz. Während sie den Zettel überflog, wusste Sean, der sie aufmerksam beobachtete, was gerade geschehen war. Valerie war soeben zum Sündenbock in einer typischen Washington-Intrige geworden, die jeder, der am Beltway arbeitete, sofort erkannte, die dem Normalbürger jedoch völlig unbekannt war. Einer der Wachleute trat vor, drehte Valerie um und legte ihr Handschellen an. Als sie abgeführt wurde, warf sie noch einen Blick auf Sean. Ihre Positionen hatten sich soeben umgekehrt und Sean hatte nicht die Absicht, sich diese Gelegenheit entgehen zu lassen. Mit angestrengter, jedoch klarer Stimme sagte er, »Du solltest dir lieber einen verdammt guten Anwalt holen, Lady. Du wirst ihn brauchen.«